und sie ist wirklich relativ kurz. Jesus schmückt das Zeug nicht aus und führt da nicht aus, was genau drin vorkommt. Wir machen. Hat dir schon mal jemand eine ganz komplizierte Frage gestellt, wo du gewusst hast, egal was ich jetzt sage, es kommt nicht gut raus? Ich verliere. Kennt ihr das Gefühl? Und irgendwo habe ich das Gefühl, der Mann, der Gesetzeslehrer, der zu Jesus kommt, will das mit Jesus genauso machen. Es steht nämlich, er hätte ihn wollen überführen, diffamieren, bloßstellen. Das war sein Ziel. Und logischerweise, dementsprechend stellt er die Frage, lieber Herr Jesus, wie kann ich das ewige Leben finden? Und das ist eine der kompliziertesten Fragen. Jesus ist immer wieder gefragt worden. Und Jesus macht das, was er immer macht. Er stellt nämlich eine Gegenfrage. Er fragt dir, was steht denn im Gesetz? Also er gibt den Ball wieder zurück. Gute Taktik übrigens. Findet wahrscheinlich nicht alle so cool, aber kann man ja mal ausprobieren. Und Jesus, oder besser gesagt, der Schriftgelehrte sagt, lieb Gott, deinen Nächsten und dich selber. Und ich finde das schon erstaunlich, die Antwort, die Jesus da gibt. Er sagt, die Liebe ist das Wichtigste. Und wir reden hier von einem Gesetzeslehrer, die sind verantwortlich gewesen für über 600 Gesetze, wo sie die Juden auferlegt haben, zum Halten. Und die jüdische Religion war eine Religion vom Gesetz. Oder man könnte sagen, ist es bis heute. Und trotzdem sagt der Mann so einen Satz. Das wichtigste Gebot ist Liebe. Jesus sagt, ja, das ist richtig. Und der Gesetzeslehrer hat es aber nicht bei dem belohnt. Und hat ihn gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Also es ist dem Gesetzeslehrer offensichtlich nicht darum gegangen, wirklich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Er hat ihn wollen überführen, diffamieren, bloßstellen. Das war für ihn das Wichtigste gewesen. Und ich habe mich auch gefragt, hat der Gesetzeslehrer überhaupt geglaubt, dass es das Leben nach dem Tod gibt? Ein ewiges Leben. Wir wissen nämlich, dass ein Teil der Gesetzeslehrer, die Sadduzäer, die haben gar nicht an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Und haben auch immer versucht, Jesus auf die Schiefbahn zu führen. Wer ist mein Nächster? Und dem erzählt Jesus eben die Geschichte. Es war ein Mann, von dem Mann wissen wir nicht wahnsinnig viel. Einfach ein Mann. Aber ich vermute, auf seiner Reise von Jerusalem nach Jericho, es ist wahrscheinlich um Geschäft gegangen. Vielleicht hat er einen Esel mitgeführt, vielleicht hat er sein ganzes Business dabei gehabt. Auf jeden Fall 40 Kilometer, das ist nicht einfach so. Irgendetwas. Heutzutage hat man gute Wege, denn zumal war das wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Und früher hat man auch meistens, wenn man auf die Reise gegangen ist, eine Karawane organisiert. Mehrere Leute, dass man Sicherheit hatte. Das andere konnten auf einem aufpassen, gegenseitigen Schutz. Vielleicht sogar noch mit einer Schutzmacht. Hat es dem auch nicht nötig? Denkt er nicht darüber nach? Läuft er einfach los? Denkt, ja, so in einem Tag bin ich dort unten. Kein Problem. Aber er läuft durch die Wüste, es ist hitzig, es ist warm. Vielleicht hat er auch kein Geld für eine Schutzmacht ausgeben. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sagt uns der Text, es war so gefährlich gewesen, in dieser Gegend, durch die Schluchten nach Jericho, dass Räuber dort waren. Strassenräuber. Die haben ihn überfallen. Und sie haben ihm alles weggenommen, was er hatte. Vielleicht seine ganze Existenz. Aber sie haben es nicht bei dem belassen, sondern haben ihn halb zu Tod geschlagen. Dass er sich nicht mehr wehren kann. Sagt einmal, ist von euch schon mal einer geschlagen worden? So richtig? Hä? Ich hoffe eigentlich nicht, dass ihr so halb spitalreif geschlagen worden seid. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, das ist nicht lustig. Einfach da zu liegen und nichts mehr können zu machen. Hilflos zu sein. Und der Mann, wir reden hier von einem Mann, der halb tot geschlagen worden ist. Der hat sich nicht mehr bewegen können. Der hat dringend Hilfe gebraucht. Vielleicht hat er nicht einmal mehr schreien. Vielleicht war er ohnmächtig. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er auch nicht mehr um Hilfe bitten. Aber wir wissen alle um Hilfe bitten. Also, ihr könnt mich gern korrigieren, aber da fällt, glaube ich, niemandem einfach. Weißt, wenn ich um Hilfe bitte und niemand hilft? Niemand ist da. Wenn wir nichts mehr im Griff haben und auf Hilfe angewiesen sind, dann haben wir nicht gern. Weil dann fühlen wir uns hilflos, ausgeliefert. Und vielleicht ist es dem Mann wirklich so gegangen, dass er gefunden hat, ich will nur noch sterben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Mir ist alles weggenommen worden. Ich bin zusammengeschlagen worden. Manchmal lesen wir die Geschichte und überlegen uns da gar nicht, was das bedeutet. Und vielleicht hat er nach seiner Mutter geschrien. Und er wusste, es ist niemand da. Ich bin mitten in der Wildnis. Ich brauche wirklich Hilfe. Ja, auf jeden Fall, Jesus erzählt die Geschichte weiter und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er einem Gesetzeslehrer einen Theolog vorstellt, einen Priester, einen, der es wirklich gewusst hat. Ein Priester, der wahrscheinlich auf der anderen Seite von Jericho nach Israel gezogen ist, um seinen Wochendienst im Tempel wahrzunehmen. Er sieht den Mann, bleibt vielleicht sogar stehen. Und er fragt sich, sind die Räuber noch in der Nähe? Wenn ich dem jetzt helfe, dann wird es wahrscheinlich gefährlich für mich. Also Augen zu und durch, schnell weg. Helfen ist in dem Fall mega gefährlich. Und vielleicht bist du schon mal in so einer Situation gewesen, wo jemand anderem etwas angetan worden ist. Und du hast weggeschaut. Zivilcourage ist ja heute nicht mehr einfach normal, weil alle von uns irgendwo Angst haben, dass sie selber zusammengeschlagen werden. Und man liest auch immer wieder in den Medien, dass Leute geholfen haben und nachher selber halb so geschlagen worden sind. Also besser nicht helfen. Es könnte ja gefährlich werden für mich selber. Und der Mann, das war ein Priester, der hatte einen Dienst am Tempel. Das war wichtig. Und vielleicht hat er auch gesagt, ich bin doch kein Pfleger. Ich bin doch kein Nothelfer. Was soll ich jetzt da machen? Ich bin gar nicht ausgerüstet. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich habe eigentlich auch keine Zeit. Helene, mit der Zeit kennen wir alle. Ich habe keine Zeit. Ihr Lieben, Zeit hat niemand. Wir nehmen uns Zeit für das, was uns wichtig ist. Wir können nicht den Umständen die Schuld geben und sagen, wir haben keine Zeit. Wir können uns Zeit nehmen. Der Mann, der hat eigentlich auch gewusst, dass es jetzt eigentlich seine Pflicht wäre, seinem Mitbruder, seinem Mitjude zu helfen und zu schauen. Weil das ist im Gesetz so geschrieben. Mose-Gesetz. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, wir wissen es nicht. Aber sicher hat er gewusst, dass wir jetzt eigentlich da helfen müssen. Hey, wir reden nicht von einem Bettler, der am Strassenrand hockt und für ein paar Franken bettelt. Sondern wir reden von einem Menschen, der tief in Not ist, halb tot am Strassenrand liegt, in der Gefahr steht zu sterben. Und vielleicht hat er sich da ja auch gedacht, der stirbt eh. Der braucht meine Hilfe nicht. Und es sieht mich ja auch niemand, wenn ich jetzt einfach da davon abhau und ihm nicht hilf. Ich werde für ihn beten. Dann mache ich. Eigentlich wissen wir, dass da keine Hilfe ist in dem Moment. Ja, vielleicht hätte er nicht einmal mehr schreien können. Ich stelle mir die Szenerie so vor, liegt einer halb tot, er merkt oder hört, dass da einer vorbeiläuft. Vielleicht hat er es auch nicht gemerkt, vielleicht war er auch ohnmächtig. Aber auf jeden Fall, wenn du dort liegst und nichts mehr kannst und nur Hilfe brauchst von anderen und zufälligerweise, und das steht so, zufälligerweise ist ein Priester vorbeigelaufen, dann hast du Hoffnung, dass der dich sieht und dir hilft. Und wie brutal muss das sein, wenn du merkst, dass der einfach abhaut, die Strassenseite wechselt und verreist. Du hast vielleicht Durst, Schmerzen sowieso. Wer von euch schon mal Durst gehabt, der weiß, wie schwierig das da ist. Schlimm. Der andere haut einfach ab. Und der Mann ist wieder zurückgesunken in seinen halb ohnmächtigen Schlaf. Ein bisschen später hört er wieder Schritt. Ein Levit, der war ein Tempeldiener. Der heisst Priester, oder? Wichtig so. Tempeldiener, Helfer. Helfer im Tempel. Und er steht auch da wieder, er hat ihn gesehen. Das heisst nicht, er ist irgendwo im Gebüsch gelegen und hat ihn halt nicht gesehen. Sondern er hat ihn bewusst gesehen. Und auch er macht sich die Gedanken, vielleicht. Oder läuft einfach vorbei, weil er sagt, ich bin Theologe. Ich habe nichts zu tun mit Schwerverletzten. Für das muss ich in die Sanität kommen. Auch er hat sicher gewusst, dass es jetzt die nächste Liebe wäre. Und für die Israeliten auch die Pflicht, dem zu helfen. Aber er macht es nicht. Hat der Mann vielleicht sogar gebettelt? Wir wissen es nicht. Leute, es geht da um Leben und Tod. Natürlich ist das Geschichte, aber Jesus sagt die ganz bewusst, der Mann hat keine Chance mehr gehabt, selbstständig aus seiner misslichen Lage rauszukommen. Und das Gesetz, das den Juden eigentlich vorschreibt, dass man helfen soll, dass man gastfreundlich sein soll, wird nicht angewendet, sie nehmen den Tod von dem Mann in Kauf. Wechselt die Strassenseite, ich sehe nichts. Ich bin nicht verantwortlich. Jetzt kommt eine dritte Person, vielleicht war es schon Abend, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Mann von Jerusalem nach Jericho gekommen. Auf jeden Fall, er heisst, oder er ist ein Samariter. Wer weiß, wer ein Samariter ist? Bibelkundige? Ein Samariter? Nein, es ist kein Samariter. Ja, Mariette. Jetzt musst du gerade... Nochmal? Ja, Laisa, das mal auf die andere Seite. Also, wer war ein Samariter? Simon? Okay. Einwohner von Samaritia. Samaria. Toni? Ja, genau. Das sind so quasi Verräter, die zurückgeblieben sind. Aber es gibt noch Schlimmeres. Ein Samariter war per Definition einer, der ein Kind war von einem Juden oder von einer Jüdin und einem Ungläubigen. Denen, die noch im Land gelebt haben. Das heisst also, für die jüdische Bevölkerung ein Samariter ein Mensch zweiter Klasse war. Und man hat ihn abschätzig behandelt. Es gibt sogar ein Gesetz im Buch Mose, wo Juden verbietet, mit Samaritern gleiche Sachen zu tun. Und ganz sicher ist verboten worden, dass ein Jude mit einem andersartigen, mit einem von einem anderen Volk zusammenkommt. Das war verboten. Und dementsprechend sind Samariter auch behandelt worden. Der Mann, den wir hier vor uns haben, der hat sicher im Job und wahrscheinlich auch im Alltagsleben gespürt, dass ihn die Juden anders behandelt, schlechter, auf ihn abschauen. So ein Mann kommt jetzt daher. Und es steht, dass er den Verletzten gesehen hat und er hat Mitleid gehabt mit ihm. Klar, wenn wir jetzt so genau schauen, Jesus hat ganz bewusst einen Samariter ausgewählt, als der, der hilft, um dem jüdischen Volk oder dem Schriftgelehrten eins unterzwischen. Ein Mann zweiter Klasse, der hilft. Und zwei Theologen, die es besser wissen müssten, laufen davon. Wir wissen nicht, warum er unterwegs war. Aber auf jeden Fall sieht er den Juden im Staub liegen, ohnmächtig. Vielleicht halb verdurstet. Und er leidet mit. Er nimmt sein Wein und vermutlich war das sein Trinken gewesen. Vielleicht hat er ihm zuerst das Trinken gegeben und mit dem Wein hat er nachher die Wunden ausgeputzt. Also, wenn er schon mal jemanden gesehen hat, der wirklich zusammengeschlagen worden ist, halb tot, dann gibt es da viel zu tun. Er spült seine Wunden aus. Wein hat auch eine kühlende, gute Wirkung auf offene Wunden. Und was er nachher macht, er nimmt Öl und reibt die Stelle ein, zum Desinfizieren. Und er verbindet ihn. Und vermutlich hat er nicht den Erste-Hilfe-Koffer dabei gehabt. Also hat er genommen, was er gehabt. Vielleicht seine Kleider. Verrissen und den Mann umsorgt. Er hat ihn auf den Esel gelegt und ist mit ihm langsam zu der nächsten Herberge geritten. Und jetzt kommt eben so quasi die Spitze. Er geht zu dem Wirt und zahlt für Pflege. Und wir reden da nicht von einer Übernachtung, sondern wirklich Pflege. Und ich weiß auch nicht, ob es der Wirt, ausgenützt hat und einen horrenden Preis verlangt hat. Auf jeden Fall, der Mann hat dem Wirt den Preis gegeben und sagt sogar, sorg für ihn, sorg gut für ihn. Ich werde wieder zurückkommen. Also ich werde schauen, ob du gut bist zu dem. Und ich werde dir vergelten, wenn es mehr gekostet hat. Auch da wieder, er weiß ja nicht genau, was der andere verlangt, was er macht. Er vertraut ihm. Und er sorgt für die Zukunft von dem Mann. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Mann hat vielleicht alles verloren. Er braucht Hilfe vom anderen. Das hat mit Scham zu tun. Weil er genau weiß, er wird dem Samariter nie alles zurückzahlen können, weil er ja alles verloren hat. Völlig hilfsbedürftig. Der Samariter übernimmt Verantwortung für den, der da oben liegt. Wenn ich mir überlegt habe, wir sind ja viel Not in unserer Welt. Viele Leute, die um Hilfe bitten oder Sättige, die nicht mehr um Hilfe bitten, weil sie sich schämen. Weil sie genau wissen, sie können das nie vergelten, was wir allenfalls reintun. Alles verloren. Und es war mehr als Pflicht, was der Samariter dann gemacht hat. Jesus sagt, er hat ihn geliebt von ganzem Herzen und hat es darum gemacht. Der Samariter hat anders gehandelt. Er hat wirklich gehandelt. Und es ist ihm nicht darum gegangen, dass ihm der Mann irgendwann alles wieder vergeltet. Er hat für Nachhaltigkeit gesorgt, indem er gesagt hat, sorg für ihn, bis es ihm wieder besser geht. Und wenn es mehr kostet, kannst du mich belangen. Es geht ja nicht einfach nur um Geld spenden, sondern auch um Rehabilitation. Und von dem kann ich euch eine Geschichte erzählen. Es ist gut, wenn man weiß, dass nach einer Verletzung oder nach einem Vorfall man gepflegt wird und es einem nachher wieder besser geht. Aber wie lange, das wissen die wenigsten. Versteht mich nicht falsch, Geld geben ist wichtig. Ich glaube, es ist unsere Pflicht, als die viel haben, anderen zu geben, die weniger haben. Und die Juden haben das gewusst. Aber es ist mehr als Pflicht, was der Mann macht. Er macht mehr. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn das bei uns? Sehen wir einen Hilfeliebenden überhaupt? Oder wechseln wir mal die Seite, weil wir denken, das ist nicht mein Business, das geht mich nicht an. Ich übernehme da keine Verantwortung. Vielleicht haben wir auch Angst. Wenn wir uns auf die Seite der Schwachen stellen, dass die anderen uns bekämpfen, diffamieren. Wir haben Angst, dass uns das Gleiche passieren könnte, wie der, der unter Träuberkeit ist. Übernehmen wir Verantwortung oder schauen wir auch weg? Es gibt ein jüdisches Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und da kennen Sie sicher, oder? Das ist eigentlich eingeführt worden von Gott, um Gewalt nicht eskalieren zu lassen. Also das bedeutet, wenn dir einer das Auge ausschlägt, darfst du mal das Auge ausschlagen, aber nicht mehr. Wenn wir ganz tief in uns hineinschauen, dann kennen wir im Negativen immer Deeskalation. Und da geht es nicht um Krieg, sondern es geht darum, dass wir denken, warte nur mal. Du hast mir da und da gemacht, ich zeige es dir. Und ich mache es so, dass du es sicher nie mehr machst. Eskalation. Oder man könnte mit anderen Worten sagen, es ist auch Rache dabei. Wenn wir schlecht behandelt worden sind, dann denken wir am anderen, zeigen wir es jetzt. Und in dieser Geschichte geht es wirklich um einen Mensch, den Samariter, der schlecht behandelt worden ist. Und trotzdem handelt er anders. Wir können das Gesetz auch aufs Positive übertragen. Und sagen, gut, okay, mach mehr, als das gefordert wird. Im Positiven. Aber sehr oft passiert das nicht. Das, was wir zurückgeben, ist meistens Eskalation oder Rache. Das ist normal. Und ich begegne immer wieder Beispiele, in meinem eigenen Leben oder anderen, wo es heisst, der hat da und da gemacht, wenn ich in dieser Lage bin, dann zeige ihm es, dann spürt er, wie das tut. Wie mies das da ist. Oder bist du sicher, dass wenn du Hilfe brauchst, wirklich jemand da ist, der zu dir schaut und mehr macht? Die beiden Figuren, der Priester und der Levit, die hätten eigentlich müssen wissen, was zu machen ist. Sie haben sehr moralisch gelebt, sehr verpflichtend. Sie haben das Gesetz gekannt, aber sie haben nichts gemacht. Sie sind davon gelaufen. Der Samariter hat mehr gemacht als überhaupt Pflicht, oder? Als Samariter langst du den Juden nicht an, lässt ihn in Ruhe, weil du weißt ja, die behandeln die mies. Also müssen die gar nicht von dir verlangen. Und trotzdem geht der Samariter weiter. Er liebt ihn. Es ist nicht normal, was er macht. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie soll das gehen? Das andere ist doch normal. Wenn mir jemand etwas leid tut, dann schaue ich ihm, dass ich mindestens mit gleicher Münze zurückzahle. Aber lieben? Im Bewusstsein, dass nichts zurückkommt? Das ist doch nicht normal. Und ich glaube, das ist wirklich nicht normal. Das geht nur mit der Kraft von Gott. Und der Mann, der das erzählt hat, Jesus selber, hat uns vorgelebt, wie das geht. Ihr kennt die Stelle, oder? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er hat sein Leben gegeben und sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Aus lauter Liebe. Das sind neue Werte, die uns Gott da zeigt, die Jesus da unterrichtet. Ihr sollt so handeln. Und er sagt auch zu dem Schriftgelehrten, der es eigentlich so besser wissen soll, der weiß, was man richtig macht und es trotzdem nicht tut, nimm dir das zu Herzen und handle so. So sollen wir handeln. Die dreifache Bedeutung von dieser Liebe, ich liebe Gott, liebe die Nächsten und bin auch liebevoll mit dir selber. Das ist so einfach, weil Jesus sagt, das ist das Zentrale im Ganzen. Um das geht es. Und ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber ich werde nicht müde. So sollen wir leben. Und das können wir nur in der Kraft von Gott. Das können wir nur, wenn der Heilige Geist uns immer wieder daran erinnern darf, hey, handle nicht so. Du hast andere Werte. Auch wenn du nichts zurückbekommst, handeln nach deinen Werten und nicht aus Rache von dem, was die anderen antun. Zu wissen, dass man liebevoll reagieren sollte, hilft niemandem etwas. Wir müssen es auch tun. Und das möchte Gott von uns, das möchte Jesus von uns. Und darum erzählt er die Geschichte einem Mann, der es besser machen sollte und es nicht tut und das eigentlich normal ist, sind wir nicht normal. Und Jesus sagt, dem soll euch die Welt erkennen, dass ihr eben in solchen Situationen wie ein Samariter handelt. Egal, ob ihr etwas zurückbekommt, handelt so, wie Gott möchte. Seid liebevoll zu denen, die in Not sind. Kümmert euch darum. Vielleicht sogar unter Gefahr, dass ihr selber könntet Schaden nehmen könnt. Weil ihr wisst, es geht um viel, viel mehr. Amen.